das, was mir fehlte, war Liebe. Und wäre da jemand gekommen und hätte mich vergewaltigt, hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Bernd Siegelko. Er ist in St. Pauli aufgewachsen, auf der Reeperbahn, ohne Mutter und ist heute Vater von Tausenden von Kindern. Papa Bernd wird er genannt. Er hat die Arche gegründet, ein christliches Sozialwerk, das deutschlandweit bekannt ist. Und er sagt, wir begehen Verbrechen an unseren Kindern. Darüber müssen wir reden und über seine Geschichte. Bernd, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Hoffnungsmensch.
Danke für die Einladung.
Sag mal, Bernd, geht's nicht eine Nummer kleiner? Begehen wir wirklich Verbrechen an unseren Kindern?
Na, 30 Jahre lang habe ich kleiner geredet und jetzt ist irgendwie diese Wortwahl muss einfach mal ein bisschen deutlicher werden, weil wir haben in Deutschland Kinder, denen geht es nicht gut. Das muss man benennen. Wir haben Kinder, die gehen ungefrühstückt in die Schule. Wir haben Kinder, die leben von Transferleistungen. Mhm. Und wir brauchen mittlerweile 4 Generationen, um überhaupt aus der Armut rauszukommen. Deswegen muss man mal bestimmte Themen auf den Punkt bringen und sagen, unterlassene Hilfeleistung ist eine Straftat.
Okay. Wow, damit hast du gleich mal richtig losgelegt. Du hast die Arche gegründet, arbeitest mit Kindern ja zusammen. Du lebst mit ihnen zusammen seit Jahrzehnten. Die Probleme, die wir in Deutschland haben, sind die so gravierend, so groß, wie kann man denen überhaupt begegnen?
Die Frage ist, was ist groß? Wenn wir von 4 Millionen Kindern reden, die nur in finanzieller Armut leben, dann reden wir auch entsprechend von ihren Eltern. Dann reden wir von Perspektivlosigkeit. Wir haben Kinder in unseren Einrichtungen, die sind in der 5. Klasse und sagen, wenn ich erwachsen bin, werde ich Bürgergeldbezieher. Und nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie merken, wo ihre Perspektiven sind.
Das ist schon die Perspektive von Anfang an.
Genau. John F. Kennedy hat einmal gesagt, das Einzige, was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung. Und das erleben wir gerade. Wir haben ein Bildungssystem, das ist so marode. Wir geben in Berlin von Seiten der Stadt 14.000 Euro pro Kind aus im Jahr, um das Kind schulisch voranzubringen. In Bayern sind es 9.600 Euro. Und trotzdem, beim Bildungsstand in Berlin, in Deutschland liegt Berlin an vorletzter Stelle. Die Kinder kommen nicht voran. Die kommen nicht voran. Die gehen in die Schulen und die Eingangsschuluntersuchung wird da unten geschraubt. Das Abitur wird nach unten geschraubt, damit wir noch genug Schüler haben, die in die Schule gehen oder ihr Abitur machen. Und wir haben 50.000 Schulabgänger, die nicht mal ihren Schulabschluss schaffen. Und ja, das ist bedrohlich.
50.000, die keinen Schulabschluss schaffen in Deutschland.
In Deutschland, jedes Jahr.
Das ist eine mittelgroße Stadt, eigentlich schon eine größere, also keine Kleinstadt mehr.
Auf jeden Fall.
Was wird aus ihnen?
Was aus ihnen wird, sie werden wieder Bürgergeldbezieher. Es werden die, die vielleicht die Wände beschmieren, die unzufrieden sind. Es werden die Straftäter vielleicht von morgen. Es werden die, die vielleicht die Kinder gebären, die anschließend das wieder werden, was ihre eigenen Eltern sind. Sie werden die bildungsferne Schicht, von dem man so gerne redet, weil sie keine Perspektive haben. Sie kommen nicht raus aus diesem Umfeld, in dem sie leben. Und wir schaffen ja auch immer mehr Ghettos. Wir schieben immer mehr die Probleme der Menschen an den Stadtrand. Da sammeln sie sich. Dann haben wir Ballungsgebiete, dann haben wir Brennpunktschulen und dann brennt es.
4,5 Millionen Kinder, die in Deutschland die arm sind, finanzielle Armut.
Genau.
Das ist mehr als die Stadt Berlin. Das ist eine Riesenanzahl. Es gibt Länder in Europa, die haben weniger Einwohner. 4,5 Millionen Kinder in Armut. Was ist eigentlich arm?
Naja, wir sprechen nur von finanzieller Armut. Wir sprechen vom Geld.
Ja.
Das heißt, wer arm ist in Deutschland, hat ungefähr 60% des Durchschnittseinkommens. Das klingt jetzt im Moment nicht so wenig, wenn man mal Afrika anschaut oder Kinder in Südamerika, die mit viel weniger auskommen müssen.
Das ist ja so ein Reflex, dass man sagt, naja, die können doch, damit kann man doch auch leben.
Man kann damit leben, aber die Frage ist, was ist die Perspektive? Wenn außerschulische Nachhilfe, sagen wir 10 Euro die Stunde kostet und das Bürgergeld gibt, sag ich mal, 150 Euro im Jahr für diese Dinge, Bildungs- und Teilhabepaket heißt das, dazu. Dann kann das Kind 15 Mal Nachhilfe machen und kommt dann trotzdem nicht auf den Bildungsstand.
Im Jahr, genau.
Und da kommt es nicht auf den Bildungsstand, wo es kommen müsste. Und dann haben wir ungefähr 5-10% der von Bürgergeld lebenden Kinder können überhaupt nur ihr Abitur machen, weil die Bildung unserer Kinder abhängig ist vom Einkommen der Eltern und vom Förderverein der Schulen. So, und da ist eben dieses Problem, was wir haben. Wir brauchen die Nachwuchskräfte, wir brauchen 60.000 Fachkräfte aus dem Ausland, aber wir dulden letztendlich 50.000 Schulabgänger ohne Abschluss.
So, wir sehen schon, das ist eine Riesenaufgabe. Wir werden darüber reden, wie man das eigentlich angehen kann. Was kann man eigentlich tun? Ein anderes Thema, Bernd, das du, was heißt ein anderes, das hängt mit zusammen, schon lange, vor Jahren schon angesprochen hast, ist die Sexualisierung unserer Kinder. Stichwort Pornografie, Medienkonsum, Prostitution. Was verbirgt sich dahinter? Kannst du das noch ein bisschen entfalten?
Also es geht natürlich auch sehr einher mit dem, was mein Thema ist, nämlich Kinderarmut. Und wenn Kinder sich zum Geburtstag mit 6, 7 Jahren zum Geburtstag nur noch Markenklamotten und ein Handy wünschen, damit sie nicht als arm auffallen in ihrer Klasse, weil sie dann gemobbt werden, werden sie sich natürlich auch mit einer anderen Lebenswelt auseinandersetzen, weil sie eben keine Kinder mehr sind. Und dann fangen sie eben früh an, über bestimmte Dinge nachzudenken. Die Arche wurde von mir vor 30 Jahren in dem kinderreichsten Bezirk von Europa gegründet, nämlich in Berlin-Hellersdorf. Und der hat heute noch die höchste Teenager-Schwangerschaftsrate von ganz Berlin. Und nicht, weil die Mädchen nicht verhüten können, sondern weil sie sich Kinder wünschen. Und die fangen eben auch mit 12, 13, 14 Jahren an, sich darüber Gedanken zu machen, ich möchte gerne ein Kind, weil ich selber keine Liebe bekommen habe, weil ich selber keine Perspektive habe und hoffe, dass ich durch das Baby etwas bekomme. Das funktioniert natürlich nicht, aber das vererbt sich und es geht immer weiter. Und dann erleben die Kinder natürlich auch massive Enttäuschungen in ihrer frühesten Jugend. Wir hatten am Anfang 22-jährige Frauen, die hatten schon 4 Kinder und die haben im Prinzip dann mit 29 gesagt, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen, ich wünsche mir eigentlich meine Jugend zurück, und dann leben sie aber noch 60, 70 Jahre und sie geben einfach nichts weiter, auch an die nachfolgende Generation.
Es ist ein Bedürfnis nach Liebe, das dazu bringt, selber also früh Sex zu haben, um Kinder zu bekommen und dann selber Kinder zu haben.
Also als ich anfing vor vielen Jahren, war ich ja noch Evangelist und war noch motiviert, Menschen zu Jesus zu führen, und wurde nach Berlin-Hellersdorf eingeladen. Und da habe ich eben 40.000 Kinder gesehen, die dort gelebt haben. Und wenn ich einen 13-Jährigen gefragt habe, das war 1991, was machst du eigentlich den ganzen Nachmittag, weil augenscheinlich hat er nichts zu tun gehabt, hat er gesagt, ich gehe hoch zu meiner Freundin poppen. Und das war der Lebensinhalt. Und wenn das der Lebensinhalt wird, weil man keinen anderen Halt mehr hat in seinem Leben, dann ist dort die Frage, ob die von Gott gegebene Sexualität, die etwas Schönes sein soll, nicht irgendwie Mittel zum Zweck wird, um sich zu beschäftigen. Mhm. Und man merkt auch häufig bei den vielen, und ich bin nicht gegen Sex, das will ich nochmal sagen, ich habe selber 6 Kinder. Und ich glaube, wenn das sozusagen dann der Lebensinhalt wird, dann fehlt die Tiefe. Und der Schwerpunkt der Arche, und deswegen habe ich die Arche gegründet, ist nicht Programm, sondern Liebe und Beziehung, weil die Kinder suchen danach, sie sehnen sich danach.
Du bist, wenn man dich so verfolgt über die Jahre und Veröffentlichungen sieht, du bist angriffiger geworden. Also ich empfinde das so, also du kannst auch widersprechen, ich finde es deutlicher, ein bisschen schärfer, pointierter. Bist du auch frustriert, resigniert?
Also wenn ich nicht eine hohe Motivation hätte, das zu tun, dann würden meine Worte auch nicht lauter werden, weil ich erlebe ja, wir haben jeden Tag 10.000 Kinder in unseren Einrichtungen und wir merken, dass wir was verändern können, wenn wir langfristig in die Kinder investieren, wenn wir ihnen zeigen, dass wir an sie glauben und sie dann tatsächlich was aus sich werden. Wir haben viele Biografien verändert. Wir haben heute Mitarbeiter in der Arche, die sind Erzieher und Erzieherinnen, die hätten niemals die Chance gehabt, die arbeiten heute bei uns und die geben den Kindern Perspektive. Mhm. Das macht mir Mut. Mhm. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben, dass eine Gesellschaft und ein Staat oder auch die Politik irgendwo versagt und Kinder nicht das Wichtigste sind. Das ist ja die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben. Wir haben kein Erdöl, wir haben keine Bodenschätze, sondern wir haben Kinder. Aber für die tun wir eben nichts genug. Und das frustriert mich natürlich. Und dann erhebe ich meinen Zeigefinger, weil ich ja nicht nur sage, Leute, es ist alles scheiße, was ihr macht, sondern hier ist eine Lösung. Und in diesem Handgepäck der Lösung, die wird ja eigentlich gar nicht gehört. Man will sie ja nicht hören, weil Kinder haben ja keine Lobby und keine Wählerstimme. Und dann muss man vielleicht auch ein bisschen deutlicher werden. Und die Zeit der weichgespülten Worte ist einfach mal vorbei.
Ja, und man hört dir zu, weil alle spüren, du bist einer, der ist da an der Front, der ist mittendrin im Leben und in dem, wo auch Leben kaputt geht. Und du hast auch Ansätze, wie Dinge anders gehen könnten. Darüber reden wir und auch über deine Geschichte. Vorher aber eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, die gehört zu diesem Podcast. Ich nenne dir 2 Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder so. Legen wir mal los. Klein oder groß?
Groß.
Alt oder jung?
Egal.
Ja, wie du dich fühlst.
Ach, also wie ich mich fühle.
Muss man gar nicht fragen. Jung. Ja, eben. Aber das ist nicht nur, glaube ich, nicht nur ganz subjektiv. So wirst du auch erlebt. Hamburg oder Berlin?
Himmelsbürger.
Vater oder Mutter?
Vater.
Erziehung oder Beziehung?
Beziehung.
Ist das Schlüsselbegriff überhaupt, das du gerade schon angedeutet?
Ne? Ohne Beziehung geht gar nichts. Und wir merken das bei unseren Kindern auch. Sie lieben die Umarmung. Sie brauchen die Umarmung, die haben sie häufig nicht. Und ich weiß noch, ein Kind hing mir mal am Bein, ein wildfremdes Kind, und fragte mich, ob ich ihr Papa sein möchte. Ein wildfremdes Kind, nie mit mir gesprochen. Und das hat mir gezeigt, das ist das, was Kinder brauchen.
willst du mein Papa sein, Bernd? Ne? So.
Genau. Ja.
Ordnung oder Liebe?
Liebe.
Halb voll oder halb leer?
Nee, halb voll.
Wut oder Zuversicht?
Also wenn ich mich angucke, dann bin ich schneller bei der Wut als bei der Zuversicht, aber natürlich lieber Zuversicht.
Letzte Alternative, in Gottes Hand oder in Teufels Küche?
Also wenn wir nicht in Gottes Hand sind, kommen wir schnell in Teufels Küche, definitiv.
Du hast ein bisschen was von, ach ja, ich will nicht sagen ein Stück Hölle, das wäre vielleicht ein bisschen zu pathetisch, aber du hast schon, wo du aufgewachsen bist, du bist auf der Reeperbahn aufgewachsen. Erzähl uns mal ein bisschen davon, wie hat die Welt ausgesehen bei euch, bei dir als Kind und als Familie?
Also meine Mutter ging, da war ich 6, das habe ich ja schon so in so vielen Interviews gesagt. Ich war 6, meine Mutter stand mit 2 Koffern vor mir, sagte, ich gehe jetzt. Und von dem Tag an gab es nur noch Existenzkampf, keine Liebe mehr. Mein Vater wollte keine Kinder, meine Großmutter war schwer vom Krebs zerfressen über viele Jahre. Und ich habe dann für die Familie gesorgt, Haushalt gemacht, eingekauft, habe viele meiner Zeit auf der Straße verbracht und bin sehr an meine Grenzen gekommen. Ich bin oft... stand oft auf der Brücke und habe runtergeguckt, habe gedacht, wenn die jetzt hier runterspringen, wird mich niemand vermissen. Und ich wusste aber nicht, dass Kinder Gewohnheitstiere sind. Für mich gehörte das so zum Leben. Das war mein Leben. Und ich kannte ja nichts anderes. Und deswegen habe ich mich irgendwie auch damit zufrieden gegeben, auch wenn ich unzufrieden war. Und das habe ich aber im Grunde nicht gemerkt. Und meine Kindheit, wenn ich sie beschreiben darf, war einsam und allein. Und ich ertappe mich heute dabei, wenn ich manchmal Frust habe mit meiner Frau oder sie mit mir und wir uns dann mal ein Stück auseinandergehen. Dieses Alleinsein ist dann in dem Moment kaum zu ertragen, weil es bringt eben alte Dinge wieder nach oben.
Kommt das wieder was? So ein Urgefühl, so genau. Eine Urerfahrung. Mhm. Du sagst das so schnell und hast es tatsächlich schon öfter erzählt, aber wir müssen uns das schon nochmal vor Augen halten, weil es so eine krasse Erfahrung ist, dass zu einem 6-jährigen Jungen die Mutter, die Mama sagt, ich gehe jetzt und ich komme nicht wieder, hat sie noch dazu gesagt.
Ne? Genau.
Das ist ja eine Verlusterfahrung. Ich weiß gar nicht, der Schmerz geht ja so tief.
Also diese Verlustängste sind eigentlich geblieben, weil ich wusste ja dann kurze Zeit später, meine Großmutter wird auch sterben. Weil sie Krebs hatte. Mein Vater stand dann irgendwann, der hat nicht viel mit uns geredet, aber das hat er gesagt, also eure Großmutter wird noch 3 Jahre leben. Sie lebte dann aber noch länger. Und jeden Morgen aufzuwachen mit dieser Angst, heute wirst du nicht geweckt. Die Mutter war schon weg. Die Großmutter geht dann auch noch. Und was wird dann sein, wenn nur noch der Vater da ist? Und so ähnlich war es ja. Meine Großmutter kam ins Krankenhaus. Dann war Stress mit meinem Vater, dann bin ich ausgezogen. Damals war ich so roundabout 15.
Also das Familiensystem, muss man sagen, da ist die Mutter, die ist gegangen, als du 6 warst, der Papa.
Nur gearbeitet, kein Interesse an seinen Kindern, nur seine Hobbys ausgelebt, überschuldet bis ins Ghetto. Ich habe mal gesagt in einem meiner Bücher, ich habe den Gerichtsvollzieher zu Hause öfter gesehen als meinen eigenen Vater. Kettenraucher, das, was ich von meinem Vater in Erinnerung hatte, wenn der abends von Arbeit kam, dann waren wir schon im Bett und wenn wir dann morgens aufgestanden sind, dann war die ganze Bude verqualmt und mein Vater hat nicht bei meiner Oma gewohnt, sondern eine Etage tiefer. Okay. Da muss man sich vorstellen, wir haben in einer 2,5-Zimmer-Wohnung mit meiner Oma gewohnt und mein Vater in einer 5-Zimmer-Wohnung alleine.
Okay, und wir ist dein Bruder war noch
mein
dabei.
Bruder nicht, genau.
Ja, genau, also 2 Brüder, die Mutter weg, der Vater, der eigentlich kaum da ist und die Oma, die Krebs hat und nicht mehr lange lebt.
Und der Vater, der extrem streng war, bei jeder Kleinigkeit kam der Gürtel aus der Hose, die Hose runter und dann gab es Dresche. Also wir durften uns keine Fehler erlauben, auch keine schlechte Note zu haben oder sonst irgendwas. Bin sehr froh, dass mir alles zugefallen ist in der Schule, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht zu dem geworden, was ich heute bin.
Es ist eigentlich ein Wunder, dass du so dastehst, wie du
genau,
dastehst.
Das sehe ich auch. Das bin ich Gott jeden Tag dankbar für.
Du bist, es war auf der Reeperbahn in einem 5-stöckigen Gebäude, glaube ich.
Nein, nicht auf der Reeperbahn. Wir haben auf St. Pauli gewohnt. Man sagt dann immer schnell Reeperbahn, weil das
ist so naheliegend.
Trinken wir zusammen. Aber St. Pauli ist natürlich viel größer. Wir wohnten in einem Mehrfamilienhaus in einer Straße, wo immer der erste Drogentote in Deutschland war. Damals lebten sehr viele türkisch Geflüchtete, nicht Geflüchtete, sondern Gastarbeiter in unserer Nachbarschaft. Dadurch hatte ich auch mehr Kontakt zu denen als zu deutschen Familien. Ja, aber das ganze Leben war herausfordernd. Es gab nie eine Geburtstagsfeier, weil wir natürlich überhaupt kein Geld hatten. Ich war auch nirgends eingeladen. Wir waren die anderen. Bei der Oma groß geworden ist man morgens mit der Krawatte in die Schule gegangen. Ich bin für weniger verprügelt worden.
Und die Toilette war auf dem Flur, ne? Wenn ihr...
Und? Ja, also bei meiner Oma, da wo wir wohnten, war die Toilette auf dem Flur. Das war ein dunkler Gang. Die Wohnung war im Dach, also tatsächlich im Dach. Und da lagen auch oft Obdachlose vor der Tür. Und das schlimmste Erlebnis war, als ich ganz klein war, bin ich mal über einen Obdachlosen gestolpert und ganz schnell wieder in die Wohnung rein, weil ich Angst hatte, auf die Toilette zu gehen.
Okay. Ja. Das ist so deine Kindheitsgeschichte, so die Grunderfahrung. Als du 15 warst, kam Gott in dein Leben.
Ja, noch nicht ganz. Es kam erstmal die Heilsarmee in mein Leben.
Ja,
und ich konnte da kostenlos Musikunterricht nehmen. Und einige Monate später, da war ich dann gerade 16 geworden, stellte der Jugendpastor mir eine Frage, die mein Leben verändert hat. Er sagte nämlich, weißt du, dass es jemand gibt, der mich liebt, der dich liebt? Und in dem Moment wurde mir klar, was mir in meiner Kindheit gefehlt hat. Der sprach von Gott, hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Aber ich wusste, Liebe hat mir gefehlt. Also dieses ganz Massive. Und ich habe mich damals entschieden, obwohl ich gar nicht wusste, was es bedeutet, Christ zu werden und etwas für Kinder zu tun, damit sie nicht so aufwachsen müssen wie ich. Das mit dem Christsein war eine schöne Herausforderung als Mensch, der auf St. Pauli aufgewachsen ist. Und ich erinnere mich viele Jahre später, als wir in der Heilsarmee so ein ehemaligen Treffen hatten von den ganzen Jugendlichen, die über einige Jahre dahin kamen, stellte mich dann meine Pastorin vor, das war schon 2005, da gab es die Arche schon 10 Jahre. Dann sagte sie, und hier ist jemand, den möchte ich euch gerne noch vorstellen, falls ihr ihn nicht kennt, der war jetzt vor kurzem bei Günther Jauch, aber er war bestimmt nicht bei Wer wird Millionär, dafür war er nie intelligent genug. Und ich wusste, meine ganze Jugend lief mir noch hinterher, weil eben ein bestimmtes Bild auch in meiner Gemeinde über mich war, weil ich war der Junge von St. Pauli. Mhm. Mit all diesen Herausforderungen. Ich fühlte mich sehr gekränkt durch das, was sie gesagt hat, gar keine Frage, weil ich war ja nun auch ein ganz anderer Mensch. Das heißt auch nicht, dass ich dumm bin, sag ich mal, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch das, was man auch dann mitgebracht hat, als der Junge von draußen, der erstmal keine Ahnung hatte und die Probleme mitgebracht hat.
Sag mal, wenn sich dieser Pastor gefragt hat, es gibt jemand, weißt du, dass es jemand gibt, der dich liebt? Und er bezieht das auf Gott. Ist dir das nicht irgendwie zu unkonkret vorgekommen? Ja, okay, Gott gibt's nicht oder den sehe ich nicht, den spüre ich nicht, der umarmt mich nicht, der schenkt mir nichts. War die Liebe irgendwie konkret? Wie hast du das als echt wahrgenommen?
Also ich muss jetzt sehr provokant sagen, ich hatte nichts zu verlieren gehabt. Es ging nur, entweder funktioniert oder es funktioniert nicht, darüber habe ich nicht nachgedacht. Das, was mir fehlte, war Liebe, keine Frage. Und wäre da jemand gekommen und hätte mich vergewaltigt, hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment, klingt sehr krass, dieses Experiment, sich auf Gott einzustellen, sich ihm hinzugeben sozusagen, erstmal eher mit Regeln und Verordnungen, mit Geboten und Verboten, bis ich dann irgendwann die Liebe dahinter erkannt habe durch Jesus, der sich opfert für mich und der nur Interesse hat an mir. Und ich sage immer, Gott in seiner Schöpfung ist ein Egoist gewesen. Der wollte ein Gegenüber, der wollte den Mensch. Und so habe ich mich gesehen. Ich habe gedacht, Mensch, Gott hat mich geschaffen, der hat mich geliebt, der sieht mich mal, es sieht mich mal endlich jemand. Und was hätte ich denn zu verlieren gehabt? Und ich bin froh, dass die Richtigen gekommen sind mit der richtigen Botschaft und nicht die Falschen.
Genau, du wärst auch anfällig gewesen für irgendeine Sekte oder sowas.
Genau.
Aber mit dem, was du beschreibst, das ist ja Kernstück des christlichen Glaubens, eben geliebt zu sein, dass Gott einer ist, der Beziehung will. Jetzt lebst du das ja. Du bist, wir könnten das vertiefen, du bist Pastor geworden in Hamburg, du warst im Schwäbischen, in Württemberg, in Göppingen, in Reutlingen auch unterwegs, in Lörrach, das ist im Südbadischen. Aber du warst als Pastor auch ein bisschen anstrengend für die Gemeinde, oder?
Na, anstrengend war ich nicht, aber die Gemeinden, die mich wollten, denen habe ich gleich gesagt, ich bin hier nicht der typische Hirte, der sich nur um seinesgleichen kümmert, sondern der eben schon, den kannst du in die Wüste schicken und da baut er Kirche mit Menschen, die damit nichts am Hut haben. Und ich war ja zuerst in der Heilsarmee Pastor in Lörrach und habe sozusagen dann auch die Menschen angetroffen, denen es ähnlich ging wie mir, nämlich auch Kinder, die in Armut, aber eher in emotionaler Armut aufwachsen und habe eben Familien kennengelernt, die schwer haben, die Menschen brauchen, ihnen zuhören. Und dadurch ist meine Gemeinde gewachsen. Und das war meine Stärke und das ist sie eigentlich bis heute geblieben. Gott hat mir nicht unbedingt die Begabung gegeben, nur auf der Kanzel theologisches Zeug zu predigen, sondern ganz hautnah bei den Menschen zu sein und mich in ihre Bedürfnisse und ihre Probleme hineinzuleben.
Ah, Gott sei Dank gibt es diese Begabung. Ja. Du bist dann nach Berlin gegangen, Wedding und Hellersdorf. Es begann mit einer 10 Tage Jugendevangelisation.
Genau, damals war ich noch Evangelist beim Jans-Team in Lörrach und war dann eingeladen, in Berlin-Hellersdorf eine Jugendveranstaltung zu halten und zu predigen zu Jugendlichen, weil dort eine Freikirche eine Jugendkirche gründen wollte und die hatten wahrscheinlich ein bisschen die falschen Vorstellungen und ich sollte dann zu Jugendlichen und Kindern predigen, für die Gott Staatsfeind Nummer 1 ist, weil es war gerade der Fall nach der Mauer, der Fall letzte Satellitenstadt und ich wusste, ich kann mit denen am Nachmittag Volleyball spielen und am Abend kann ich sie in meine Veranstaltung einladen und mit ihnen in ihrer Sprache über etwas reden, was sie vielleicht verstehen. Es war meine schwerste Evangelisation. Die Kirche ging und ich bin gekommen.
Ja, wir gehen mal ein Stück weiter. 1995 im November, da wurde die Arche gegründet. Es ist sozusagen der Geburtstag der Arche. Es gab ein Vorgespräch am 11.11. und 14 Tage später wurde die Arche gegründet. Wie war das?
Das war im Prinzip so, dass ich monatelang gesucht habe, um das, wofür Gott mich meiner Meinung nach berufen hatte, nämlich nach Hellersdorf zu gehen und den Kindern Beziehungspartner, Vertrauensperson und Hoffnung schimmert oder Hoffnungsmensch zu sein, wie diese Sendung ja auch heißt. Aber es bot sich nichts an. Und dann habe ich wildfremde Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, alles Christen, die gesagt haben, ja, coole Sache, lass uns das mal machen. Dann haben wir uns kennengelernt, haben drüber geredet. Das war am 11.11.1995 und da habe ich gesagt, wenn ihr das alle wollt und Gott vielleicht sein Ja dazu gibt, dann treffen wir uns in 14 Tagen mit einer Satzung und gründen die Arche. Und das haben wir gemacht.
So einfach kann es gehen.
Also ich denke, dass da viele Wunder dabei waren, Gott auch das ein oder andere Auge zugedrückt hat über unsere Dummheit, die wir damals an den Tag gelegt haben. Aber letztendlich, bis zum heutigen Tag muss ich sagen, es war der richtige Schritt, auch wenn er unglaublich hart war. Und ich, wenn ich gewusst hätte, dass es so groß wird mit der Arche, hätte ich es nicht gemacht.
Gut, dass es so Schritt für Schritt ging und dann immer, genau, dass Dinge wachsen und nicht gleich
aber
von
Anfang an. Aber so
schnell. Ja, ja, ist Wahnsinn. Es gibt heute 34.
In Deutschland, 34 Arten in Deutschland, eine in Polen, eine in der Schweiz und wir öffnen jetzt in Afrika.
So, da, es ist ein richtiges Großunternehmen geworden, eigentlich. Eigentlich ein Konzern. Trotzdem sagst du, oder ich weiß gar nicht, ja, hast du schon so gesagt, und so ist so ein Prinzip, die Arche soll keine Einrichtung sein, sondern ein Stück Familie. Es ist ein Beziehungsraum. Es wird miteinander gelebt. Wie lässt sich das durchhalten? Ist das nicht eine Überforderung?
Es ist bestimmt für den einen oder anderen eine Überforderung, wenn er es als Arbeit ansieht. Aber wenn man es als seine Aufgabe, als seine Berufung ansieht, dann erlebt man ja auch viele Dinge, viele schöne Dinge. Nämlich glückliche Kinder, die einen am Ende des Tages in den Arm nehmen. Auch wenn man weiß, sie gehen manchmal in ein Elternhaus zurück, was sehr verhaltenskreativ ist. Oder man sieht eben bei vielen Kindern, die sind abgestoßen, sind vergewaltigt oder sonst irgendwas. Das ist die Herausforderung. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Erfolge. Wir sehen, ich habe gerade gestern gelesen von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die gesagt hat, sie kam vor vielen Jahren in die Arche und das, was sie berührt hat, war, weiß nicht warum, ich habe sie in den Arm genommen, weil viele andere auch kamen, die ich in den Arm genommen habe. Das war und zum ersten Mal fühlte sie, dass jemand da ist, der sich für sie interessiert. Sie ist dann ein paar Monate später Christ geworden, weil sie eben gemerkt hat, da steckt noch mehr dahinter und war unglaublich dankbar über diese eine Umarmung. Und ich glaube, wir sind eher die, mein Pressesprecher sagt immer, ich bin der meist umkuschelste Mann überhaupt, weil eben die Kinder mich so auch in den Arm nehmen. Und das tut gut. Aber auf der anderen Seite, die Herausforderungen sind eben unglaubliche Herausforderungen. Und da kann eben auch nicht jeder mit umgehen.
Wann ist eine Geschichte eine Erfolgsgeschichte in der Arche? Ihr habt so viele Geschichten. Du hast auch Bücher geschrieben und so, die aus der Arche erzählt werden. Wann würdest du sagen, das ist jetzt gut gegangen?
Also für den Hörer ist sicherlich die Erfolgsgeschichte, wenn ein Kind, das in der Vernachlässigung aufwächst, gesellschaftsfähig wird, erwachsen wird und arbeiten geht, eine eigene Familie gründet und dann top wird. Für mich ist ein Erfolgserlebnis, wenn wir an einer Zeugnisparty, die wir alle halbe Jahre haben, für jeden Kind ein Geschenk haben, das uns sein Zeugnis zeigt, egal wie schlecht es ist, und auf dem Zeugnis sind Fünfen. Und wir ermutigen das Kind, mit uns Hausaufgaben zu machen. Das ist ein großes Erfolgserlebnis. Und dann zu sagen, lass uns daran arbeiten, dass aus der 5 eine 4 wird. Und ist die 4 da, dann ist das ein Erfolgserlebnis.
Du hast auch schon Kinder beerdigt.
Ich habe einige Kinder beerdigt, ja.
Hast du da eine Geschichte, die du erzählen kannst?
Na, eine, die kennt wahrscheinlich, kennen die meisten Deutschen, der Amoklauf in München, als die 6 Kinder oder Teenager erschossen worden sind von einem anderen Jugendlichen. Das waren 3 Arche-Jugendliche, die dort dabei waren, weil es ist im unmittelbaren Umfeld der Arche passiert. Und diese Kinder oder Jugendlichen, die kannte ich selber, meine Mitarbeiter auch. Und auf einmal wurde die ganze Arche sozusagen monatelang zum Trauerbegleiter. Aber wir haben auch andere Dinge erlebt. Ein Mädchen, das das Jugendamt um Hilfe bat, die in einer Pflegefamilie lebte und bat, bitte holt mich aus dieser schrecklichen Familie, weil die nehmen Drogen und dann starb sie selber an einer Methadonvergiftung. Das sind so die Dinge, die einen dann eben auch sehr frustrieren. Oder ein Mädchen, das aus ihrem Heim ging und zu mir kam, die ich auch kannte, die vorher schon in der Arche war und ich sie zurückschickte, ermutigte ins Heim zurückgehen, obwohl sie mir sagt, im Heim ist keine Betreuung. Und in der Nacht nahm sie Feuerzeug, Gas. Und ihr Herz blieb dabei stehen und dann war sie tot und ich fühlte mich ein bisschen mitschuldig, weil ich ihr nicht zugehört hatte. Denn ein 15-jähriger Teenager möchte keine Betreuung, aber es fehlte tatsächlich in diesem Heim die Betreuung. Und deswegen, sei mal sehr krass, musste ich dieses Mädchen beerdigen. Und das ist auch nicht gegangen von mir. Also ich höre heute besser zu.
Wie gehst du mit all dem um? Wie bewältigst du das?
Also wenn man denkt, da ist ein Pastor, der hat einen Gott und da hält er sich dran fest, dann muss ich sagen, ja, das mache ich, aber manchmal schreie ich auch rum. Ich sage Gott auch meine Meinung und Gott hat den großen Vorteil, der hört alles, aber petzt nicht und er haut mir auch nicht anschließend einen mit der Keule ins Kreuz. Mit ihm kann ich reden wie mit einem Freund, aber manchmal rede ich auch mit ihm, um meinen Frust abzulassen und ich weiß, da finde ich Halt und Trost. Auf der anderen Seite habe ich eine tolle Frau und auch dort finde ich Halt und Trost, aber viele Dinge muss ich auch selbst verarbeiten. Und wenn ich jetzt da kalt drüber wäre, dann könnte ich nicht das sein, was ich bin. Es beschäftigen mich viele Dinge und ich lerne aus diesen Dingen und ich versuche, meine Mitarbeiter mitzunehmen. Ich versuche, die Kinder mitzunehmen. Als mein Vater starb, hatte ich immer so gehofft, irgendwie so einen Liebesbeweis von ihm zu bekommen, dass er uns doch als Kinder geliebt hat. Und dann kam der Brief vom Notar. Natürlich hatte ich nichts geerbt, aber stand drin, ich möchte nicht, dass meine beiden Kinder erfahren, dass ich gestorben bin. Und ich wusste, dass mein Vater uns nie geliebt hat. Alleine mit diesem Satz hat er alles gesagt. Ich war schon 50. Und ich ging dann in die Kinderparty, die wir jede Woche haben, und es saßen noch 100 Kinder. Und ich war so frustriert, dass ich die Geschichte den Kindern erzählt habe. Es war totenstill und am Ende der Kinderparty kamen alle Kinder auf mich zu und haben mich in den Arm genommen. Und die meisten haben gesagt, wir wissen, was du empfindest, wir kennen das selber. Und das sind so die Momente, wo man manchmal zerbrechen möchte, aber man eben sieht, wofür man es tut. Und wenn die Kinder einem Trost spenden, wie viel Trost kann man ihnen geben? Wie kann man sie unterstützen? Und ich frage mich oft, wenn die Arche nicht wäre, wenn es die uns nicht geben würde, dann hätte nicht nur das Jugendamt Hochkonjunktur, sondern wo wäre die Liebe und Beziehung, die es ja in vielen sozialen Einrichtungen gar nicht gibt.
Du bist irgendwie einer von ihnen. Also so der Papa Bernd ist einer der...
Oder sie sind die kleinen Bernds, das kann auch sein.
Ja, irgendwie. Also zumindest gibt es eine gleiche Bedürftigkeit, die da erlebt wird. Bernd, du bist verheiratet zum zweiten Mal, hast 6 leibliche Kinder und ein Kind, glaubt noch, dass deine Frau mitgebracht hat. 7 Kinder. Bist du ein guter Vater?
Nein, ich glaube nicht, dass ich ein guter Vater bin. Ich habe gute Kinder, das muss ich so sagen. Und ich war bestimmt nicht immer für sie da, gerade in der Zeit, wo die Arche aufgebaut worden sind. Meine Kinder sind im Brennpunkt groß geworden. Ja, mein Sohn wurde mal auf der Treppe der Arche bei mir abgegeben als 15-, 16-Jähriger, weil ihn die Mutter seiner Freundin mit Alkohol abgefüllt hatte. Und ich mir dann die Frage gestellt habe, ist das der Preis, den ich bezahlt habe? Und bestimmt habe ich meine Kinder nie vor allem bewahren können. Und wenn sie heute mich anschauen, sind sie sicherlich stolz auf ihren Vater. Manche meiner Kinder arbeiten auch in der Arche. Aber ich habe nicht alles richtig gemacht. Und wenn man den Anspruch hat, dann ist man nicht der richtige Vater, weil ich glaube, wir machen als Väter nicht alles richtig. Aber ich habe meine Kinder geliebt und ich liebe meine Kinder. Und ich bin auch nicht immer der gute Ehemann, muss ich auch sagen. Ich bin ein Sturkopf, ich bin ein Hitzkopf, das bin ich. Und das werde ich wahrscheinlich auch nach 60 Jahren nicht mehr ablegen. Ich kann mir Mühe geben, aber ich bin das, was ich bin. Und das ist für vielleicht mein Umfeld auch nicht immer ganz einfach.
Und es war für deine Kinder ja auch nicht so easy, wenn du für alle Welt Papa Bernd bist, aber für sie bist du eben der eigene Papa. Die haben auch schon mal gesagt, ne, das ist mein Papa und nicht deiner. Oder
genau,
so,
also
ne?
Immer eine Woche so im Teenageralter haben alle das meine Kinder gesagt, den anderen Kindern. Aber einmal sagte meine Tochter, als ich in ihrer sozialpädagogischen Schule einen Vortrag hielt, da sagte sie, diese eine Woche gab's, aber heute will ich Erzieherin werden, um das für Kinder zu sein, was mein Vater für Kinder ist. Und ich dachte, doch, ja.
Da wischte dir auch eine Träne aus dem Knopfloch, oder? Aber
mindestens. Ich musste mich sehr zusammenreißen. Ja. Es waren, glaube ich, 35 Studierende da.
Ja, schön. Du könntest unendlich viel erzählen von Kindern und ich finde es unfassbar berührend. Also und wahrscheinlich muss es auch so sein, dass wir Dinge nicht einfach nur statistisch hinnehmen. 4,5 Millionen, 50.000 und so, sondern einfach die Geschichten sehen. Jetzt hast du Kontakt zur Politik und du machst auch konkrete Vorschläge, weil du nicht nur Einzelnen helfen willst, sondern auch sagst, es muss sich was ändern im System. Mhm. Wir werden da schuldig. Du sprichst von Verbrechen und sagst auch, wir müssen subventionieren statt alimentieren. Was meinst du damit?
Also wir haben ganz viele alleinerziehende Mütter. Das ist übrigens der größte Teil der von Kinderarmut betroffenen Familien. Alleinerziehende, dann Migrantenfamilien und dann die Großfamilien. Und die Alleinerziehenden haben häufig ein Problem. Jeder will arbeiten gehen, aber wenn er Kinder hat, wird es halt ein bisschen schwierig, wenn er alleinerziehend ist. Da geht eine Mutter 30 Stunden arbeiten und muss anschließend zum Jobcenter gehen, um aufzustocken, so nennt man das in Deutschland. Viel besser wäre es, wenn das Jobcenter das Geld den Arbeitgeber überweisen würde und sie 40 Stunden bezahlt bekommen. Dann wird der Job subventioniert und sie wird nicht alimentiert. Das gibt ihr ein besseres Gefühl. Mhm. Es gibt ihr eine Perspektive und eine Würde, die man ihr so nicht gibt, sondern ihr nimmt. Und ihr Kind oder ihre Kinder wird auf sie aufschauen und sagen, meine Mutter geht arbeiten, ich bin stolz auf meine Mutter. Wenn ich groß bin, gehe ich auch arbeiten. Mhm. Und nicht, wenn ich groß bin, habe ich sowieso keine Chance, dann gehe ich gleich zum Bürgeramt.
So, das ist eigentlich total schlüssig.
Ich habe das vor kurzem mit Markus Lanz in der Sendung gesagt. Dann rief mich jemand vom Jobcenter an und sagte, tolle Idee, wäre sogar einfacher für uns, das so zu machen. Und es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Aber scheinbar hören nicht alle so gerne, was man verändern kann. Das ist ja im Bildungssystem genau das Gleiche. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Lehrer. Klar, wir haben nicht genug, aber wir brauchen Vertrauenspartner an den Schulen. Wir brauchen Menschen, die Kinder zuhören. Ja, wenn ein neuer Mitarbeiter in die Arche kommt, bekommt er von allen Kindern die gleiche Frage gestellt. Wie lange bleibst du? Kinder haben niemanden mehr in ihrem Umfeld, der kontinuierlich da ist. Und das brauchen unsere Kinder. Und das würde manchmal vielleicht auch das Lernproblem lösen.
Das Bürgergeld siehst du deswegen auch kritisch, ne? Weil es im Grunde auch dazu, weil es nicht präzise genug die fördert, die es wirklich brauchen, sondern so ein Gießkannenprinzip ist und auch dazu führt, dass Kinder sagen können, ja, ich würde mal Bürgergeld beziehen.
Naja, oder? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sollten wir vielleicht mal wieder darüber reden, was ist Gesellschaft, was sind wir? Können wir auch der Gesellschaft was zurückgeben? Ist Arbeit nicht ein Teil unseres Lebens? Sollten wir das nicht vielleicht auch mal so ein bisschen Imagekampagne machen und sagen, Mann, Leute, geht arbeiten, wir unterstützen, wir bauen gemeinsam etwas auf. Wir sehen diese Welt positiv, wir sehen dieses Land positiv. Wir sind auch ein bisschen stolz auf das, was wir mit unserem Händewerk leisten können, als immer zu sagen, oh, die bösen Schmarotzer. Sag ich auch manchmal, weil ich kann auch nicht verstehen, dass 25-Jährige oder 23-Jährige zu Hause sitzen und Däumchen drehen und sagen, warum soll ich denn arbeiten gehen, da kriege ich 5 Euro mehr. Und sie haben ja im Grunde recht. Arbeit muss sich lohnen. Arbeit muss attraktiv sein, aber Arbeit muss dem Menschen auch das Gefühl geben, ich gehöre zu einem großen Ganzen. Und was wir falsch machen und auch was wir Christen auf jeden Fall falsch machen, ist, wir werden immer egoistischer und drehen uns nur noch um uns selber. Anstatt zu sehen, zur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Und zum Aufbau von einzelnen Menschen braucht es eine ganze Stadt, ein ganzes Land. Braucht es ein System, das nicht gegeneinander redet und nicht immer nur, was die Politik schlecht macht, sondern was wir besser machen können, wo wir Unterstützung brauchen. Und wir hatten mal eine Bundeskanzlerin, die gesagt hat, wir haben ein Problem, lasst uns das gemeinsam lösen. Heute haben wir Politiker, die stehen da vorne und sagen, das schaffen wir schon. Und im Grunde sagen sie uns, wir schaffen es sowieso nicht, weil wir mit unserer politischen Meinung machen Dinge, die mit euch gar nichts zu tun haben. Deswegen lieber mal ein Problem zugeben und es gemeinsam anpacken, um es dann gemeinsam zu lösen, dann haben alle ein Erfolgserlebnis, als wenn Politik vielleicht mal ein Problem löst und sich dann sagen kann, wir grünen, braunen, roten, brombeerfarbenen, wir sind die Tollsten, anstatt zu sagen, wir alle haben dran gearbeitet. Wir sind das Volk sozusagen, wir haben etwas Volkswirtschaftliches geschaffen.
Ja, das ist eine flammende Rede. Man kann nur hoffen, dass die so auch wahrgenommen und gehört wird, weil es könnte ja gehen. Ich will nochmal ein Stichwort ansprechen, Migration, zu dem du eben auch von deiner Erfahrung her Kritisches sagst. Viele, viele Kinder, die mit Migrationshintergrund zu uns kommen, die wir in Deutschland auch aufnehmen, weil wir Nöte sehen. Zugleich aber werden wir ihnen nicht gerecht. Integration findet häufig nicht statt. Wie erlebst du das?
Also erstmal haben wir schon vor 50, 60 Jahren eine falsche Integrationspolitik gemacht, indem wir Menschen nämlich in Ghetto gesteckt haben und gesagt haben, jetzt lebt mal, wie ihr wollt. Und dann haben viele eben auch nicht Deutsch lernen müssen, sag ich mal, wobei Sprache auch Integration ist. Und wir haben in Deutschland mittlerweile seit 40 Jahren Menschen, die sprechen kein Wort Deutsch, obwohl das helfen würde, auch den Horizont zu erweitern. Und seit 2015 lassen wir natürlich ganz viele Menschen in unser Land, die flüchten, die aus Kriegen weglaufen und in ein Land kommen, das ihnen tolle Wiesen und tolle Häuser verspricht, die wir gar nicht haben. Wir haben keine Schulplätze, wir haben keine Kita-Plätze und wir haben keinen entsprechenden Wohnraum. Und es wird immer enger auf diesem Gebiet. Und wir erleben bei unseren Jugendlichen in unseren Archen, und wir haben sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund, auch sehr viele geflüchtete Kinder, die im Moment sehr stark beeinflusst werden von Hasspredigern über ihre TikTok-Kanäle.
Islamismus, meinst du jetzt?
Islamismus sehr stark, die dann sagen, okay, seid hier, alles ist teurer, ihr habt keinen Wohnraum, ihr wohnt immer noch im Asylheim, die hassen euch und dann wird eben Hass geschürt, dann wird auch Hass ganz stark, und das erleben wir auch, im Antisemitismus geschürt. weil eben dann auch die jungen Leute in ihren Ghettos, ich nenne sie mal Ghettos, weil es sind Wohnsiedlungen, wo nur sie wohnen, gar nicht mit Menschen in Kontakt kommen, die ihren Horizont erweitern können. Und das tun wir in der Arche. Wir zeigen, hier gibt es auch andere, hier gibt es Christen, hier gibt es Humanisten, hier gibt es Juden, hier gibt es Menschen, die an was anderes denken. Durch deren Adern fließt auch Blut, genauso wie bei euch. Und die sind eben doch nicht so wie das, was ihr da vielleicht falsch verstanden vermittelt bekommt. Und das sind Gefahren, die unsere Gesellschaft häufig nicht vor Augen gehalten wird, da müssen wir etwas tun. Und es kann nicht sein, dass die Bundesregierung Menschen in unser Land lässt und sie anschließend bei den Tafeln und bei der Arche parkt, weil sie keine Lösung haben. Deswegen muss man versuchen, in der Integrationspolitik und in der Asylpolitik Veränderungen vorzunehmen, um die Versprechen zu halten, aber auch die Menschen zu schützen, die hier sind. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben, der wir gerecht werden müssen. Und die müssen wir benennen, gar keine Frage. Deswegen sind wir nicht alle AfD-Wähler oder rechtsradikal, sondern da muss man ein Problem benennen. Und wenn das dazu führt, dass Menschen unzufrieden werden, dass sie vielleicht dann auch gewalttätig werden, weil sie sich nicht verstanden fühlen, müssen wir uns als Gesellschaft an die eigene Nase fassen und uns die Frage stellen, vielleicht sollten wir etwas ändern, vielleicht sollten wir auch nochmal mutiger sein und uns auch nochmal gemeinsame Konzepte überlegen.
Die Konsequenz wäre, ich frage einfach nochmal nach, würdest du sagen, Grenzen eher dicht machen, rigoroser sein, was die Zuwanderung angeht?
Natürlich müssen wir größere Grenzkontrollen machen. Wir können nicht alles in unserem Land lassen und dann zahlen wir jahrelang, bis wir dann festgestellt haben, oh, eigentlich passt der Mensch gar nicht in unser Land, weil er vielleicht aus einem sicheren Herkunftsland kommt oder wir kontrollieren ihn nicht richtig oder ich brauche an der Grenze nur zu sagen, ich will Asyl. Dann kommt man rein, egal ob man es darf oder nicht darf. Und da muss man besser hinschauen. Das ist das eine. Natürlich muss man auch, das ist jetzt krass, was ich sage, schneller ausweisen. Wir haben in Deutschland 45.000 Menschen, die ausgewiesen werden sollen, die können wir aber irgendwie nicht ausweisen. Die kosten uns jedes Jahr pro Mensch ungefähr 30.000, 40.000 Euro. Das geht ja auch auf unsere Sozialleistungen, die anschließend nicht mehr da sind. Und natürlich sollen wir den Menschen helfen. Das ist auch unser christliches Gebot, Nächstenliebe zu zeigen. Aber wenn ich ein Krankenhaus habe, das nur 50 Betten hat, kann ich nicht 500 Menschen aufnehmen, weil denen kann ich nicht gerecht werden. Da kann ich vielleicht da mal was nähen und da ein Pflaster drauf kleben und trotzdem verrecken die Leute, auf Deutsch gesagt. Und diese Verantwortung kann ich nicht mehr übernehmen. Deswegen muss man begrenzen. Ja, das heißt nicht Grenze zu in jeder Hinsicht, aber zumindest begrenzen, Infrastruktur herstellen, damit ich wirklich den Menschen das auch geben kann, was sie brauchen. Und unser System, wir haben am Flughafen in Berlin, haben wir so viele Menschen, dass wir sogar für die syrischen Kinder und für die ukrainischen Kinder eine eigene Schule haben, weil wir sie gar nicht in den Schulen in Berlin integrieren können. Was bedeutet denn das, wenn ich die Menschen wieder in ihrer Kultur isoliere und sie alleine lasse und nicht ihren Horizont erweitere? Da muss ich gar keine Lösung haben. Da brauchen wir das Problem zu benennen.
Wie groß ist das Islamismusproblem, das du angesprochen hast? Also es ist vielschichtig. Wir sehen das, du sprichst jetzt auch vom Flughafen Berlin. Also der alte Tegel ist das ja, wo der jetzt als Unterkunft dient für viele geflüchtete Menschen. Und du redest ja immer als einer, der soziale Hilfe, das ein Lebenskonzept das ist. Du redest ja nicht irgendwie von außen, sondern von innen. Deswegen nochmal nachgefragt, diese Hassprediger, der Islamismus, der da um sich greift und den wir kaum in den Blick nehmen. Antisemitismus, das spüren wir jetzt, das ploppt auf. Seit dem 7. Oktober 2023 ist das stärker zu spüren. Wie kann man dem begegnen? Das sind ja Subkulturen und Welten, die einfach unter uns sind.
2015 haben viele Juden in Deutschland gewarnt, was jetzt auf sie zukommt, welche großen Gefahren und dass sie in Sicherheit gebracht werden müssen. Und vieles hat sich davon bewahrheitet. Und nicht erst seit dem 7. Oktober. Wir haben schon seit vielen Jahren diese Probleme in unseren Einrichtungen. Und ich bin nicht gegen diese Menschen, ganz im Gegenteil. Wir haben Einrichtungen, die haben 70% Kinder aus muslimischen Familien. Wir sind gut befreundet mit ihnen. Wir sind toll auf einer Ebene. Aber es gibt eben bei vielen eine unterschwellige Islamisierung, weil man eben sich unverstanden fühlt, weil eben das auch ein gefundenes Fressen ist für die Hassprediger, die etwas schüren, was viele liberale muslimische Familien gar nicht wollen. Wir haben eine Arche, da packen sich Kinder morgens oder Mädchen morgens ihre Burka in den Schulranzen, obwohl ihre Eltern das gar nicht wollen, und nach der Schule verschleiern sich bis zu den Augen, weil sie eben auf ihre TikTok-Prediger hören und sagen mir Kinder, wir glauben den Nachrichten in Deutschland nicht, weil die zeigen uns andere Bilder als unsere TikTok-Prediger. Mhm. Und die zeigen uns Bilder von Gewalt, von brutalen Juden und von dem, was uns passiert. Das zeigt ihr uns nicht, weil ihr lügt uns an. Und dann frage ich die Kinder, aber ihr lebt doch hier in Sicherheit, ihr seid doch hierher gekommen, weil ihr uns vertraut und weil wir euch aufgenommen haben. Und jetzt glaubt ihr uns nicht? Nein, wir glauben euch nicht, weil wir glauben natürlich den Menschen, die so denken und so glauben wie wir, mehr als euch. Und dem muss man entgegenwirken, dem muss man vorbeugen. Man muss da Menschen an die Hand nehmen und ihren Horizont erweitern. Und das fängt in der Schule an. Unsere 15-Jährige, die wir noch zu Hause haben, geht aufs Gymnasium. Und jedes Mal frage ich sie, habt ihr jetzt in der Klasse mal darüber gesprochen, über den 7. Oktober? Und sie sagt mir, nein, haben wir nie darüber gesprochen. Und ich kenne viele andere Gymnasiasten in der 8., 9., 10. Klasse, wo dieses Thema nie aufs Tablett kam. Liegt es daran, dass wir Angst haben? Liegt es daran, dass wir uns nicht genug auskennen? Oder müssen wir einfach mal mehr aufklären, damit wir Menschen an die Hand nehmen können und sagen, wir leben in einem Land der Freiheit, der Toleranz und der Liebe?
Okay, wenn du jetzt so beschreibst, würdest du sagen, also um dem zu begegnen, wie du die Situation beschreibst, das macht ja irgendwie ohnmächtig, wenn man sagt, es gibt diese Hassprediger, es gibt die Dynamiken auf TikTok und Co. Wie kann man ihnen begegnen? Thematisieren, hinsehen, anschauen und aufklären, darüber reden.
Ja, und natürlich so gesetzlich entmachten. Auch vorgehen, da muss natürlich auch unser Staat ein bisschen
besser reagieren. Das ist die andere Seite.
Ja. Ja, natürlich, das ist die andere Seite. Ich meine, wir können bestimmte Dinge nicht dulden und akzeptieren. Und natürlich die andere Sache, diese schlechte Toleranz, die wir leben. Ich darf heute sagen, ich bin zum Buddhismus konvertiert. Alle sagen Chapeau. Ich sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, Hindu. Alle sagen Chapeau. Und dann sage ich, ich bin Christ. Und dann sagen die Leute, hast du eine Macke? Und ich muss mit den Worten von Klaus Wowereit reden. Ich bin Christ und es ist auch gut so. Mhm. Bin ich. Ich bin Christ und das ist auch gut so, weil ich bin nicht nur in einem christlichen Abendland aufgewachsen und wir sind das, was wir sind, weil wir eben diesen christlichen Hintergrund haben. Und ich möchte hier auch sagen dürfen, ich bin Christ und ich möchte mein Christsein leben. Ich möchte mich nicht verbiegen und das möchte ich auch allen sagen dürfen. Und in dieser Freiheit leben wir in Deutschland ja auch, dass ich das eigentlich tun kann. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine falsche Toleranz leben, dass wir alles zulassen. Aber das, was uns ausmacht und die Werte mit Füßen treten und raustreten, dann werden wir überrollt von Meinungen, dann werden wir überrollt von Dingen, die uns nicht gut tun als Gesellschaft. Und da müssen wir gegen vorgehen.
Von Kräften, die einfach da sind. Und ja, das ist auch eine Frage, wie wir dem Ganzen mit Hoffnung und mit Rückgrat begegnen. Bernd, zu diesem Podcast gehört die Rubrik Hoffnungslose. Vor dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen zu dir. Und darin sind lauter bunte Lose. Zieh doch mal eines raus.
Also ich ziehe jetzt nicht das Blaue, weil das ist meine Lieblingsfarbe, aber das wird dann so dunkel geschrieben sein, dass ich es nicht so gut lesen kann.
Deswegen nimmst du ein Gelbes, da ist der Kontrast größer.
Ja, mal gucken.
Und lies einfach mal vor und kommentier, was draufsteht. Es können ganz unterschiedliche Zitate sein. Kannst du es lesen?
Mein Problem ist, dass meine Augen, wenn sie so direkt ins Licht gucken, brauchen eine Zeit lang, bis sie sich an die Schrift gewöhnt haben.
Ja, lass dir Zeit.
Wenn ich das richtig lesen kann, wäre eine vergleichliche Hoffnung. Nee, vielleicht liest du
wenigstens. Soll ich das mal vorlesen?
Meine Augen sind gerade nicht in der Lage, das zu lesen.
Wer eine vergebliche Hoffnung verliert, gewinnt viel. Sprichwort aus Italien. Wer eine vergebliche Hoffnung verliert, gewinnt viel.
Ja, ich denke, es sind manchmal so die falschen Vorstellungen, denen man hinterherläuft. Und wenn man dann seine Hoffnung aufs falsche Pferd setzt, dann verliert man. Das stimmt.
Wenn du einer Illusion anhängst, gibt es Utopien, die nicht tragen in Deutschland, denen wir vielleicht hinterherhinken? Auch so eine Sozialromantik in dem Bereich, in dem du tätig bist, ist ja auch so ein bisschen so, Papa Bernd, das könnte auch so ein bisschen nach dem Kinderonkel klingen, der singt ein paar Weihnachtslieder und alles ist wieder gut und wir sind in unserem Nostalgiebedürfnis und in unserer Idylle, die wir gerne hätten, irgendwie wieder ein bisschen wohliger gestimmt, aber...
Ich glaube, dass mein Problem ist, dass ich wahrscheinlich zu realistisch bin und dass ich vielleicht die Dinge zu stark erkenne, die gerade da sind. Und vielleicht, wenn ich das so lese, dann muss ich ein bisschen auf unsere Sozialpolitik gehen. Wir geben ja so viel Geld für Soziales aus wie kaum ein anderes Land in Europa. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass das Geld nicht ankommt. Der Europarat mahnt Deutschland an, dass wir zu langsam sind in der Bekämpfung der Kinderarmut in der Obdachlosigkeit. Und trotzdem geben wir sehr viel Geld, auch so meiner Meinung nach vielleicht auch unüberlegt und unkontrolliert. Und das ist die Illusion, der wir auflaufen. Wir geben viel Geld aus, aber es kommt im Grunde nicht an. Und wir sollten mehr dafür sorgen, dass das Geld ankommt. Und gerade beim Kind, dass man nicht nur sagt, wir investieren in die Familien oder sonst wohin, sondern wir sollten ins Kind investieren und dafür sorgen, dass das Geld auch tatsächlich ankommt. Dann werden wir das Beste rausholen. Dieser Illusion möchte ich nicht auflaufen, dass wir nur gut sind, weil wir viel Geld ausgeben.
Wie bleibst du hoffnungsvoll, Bernd, wenn du so die politischen Fragen reflektierst und siehst, wie da Widerstände sind, wie zäh das ist, da Dinge zu verändern? Und wenn du die persönlichen Geschichten erlebst, was bedeutet Hoffnung für dich und woher nimmst du sie?
Also wenn man mich sieht, dann weiß man, dass ich eigentlich kein pessimistischer Mensch bin, auch wenn ich sehr pessimistisch mit vielen Themen umgehe und eben auch keine Lösung sehe. Ich bin schon auch ein hoffnungsvoller Mensch, dass ich auch glaube, dass wir etwas verändern können und dass auch ein einzelner Mensch was verändern kann. Und die Arche ist ein gutes Beispiel für Hoffnung, für viele gute Hoffnungsgeschichten. Und ich finde auch, dass wir viel mehr Einfluss auch auf Politik nehmen müssten. Und eins, was mir Hoffnung macht, ist der finnische Bildungsminister, der mal zu mir gesagt hat, in Finnland werden Kinder wie Könige behandelt. Und meine Hoffnung ist, dass irgendwann in Deutschland Kinder auch wie Könige behandelt werden.
Ja, das ist ein schönes Wort. Was bedeutet eigentlich dein Glaube für dich und deine Arbeit?
Ich tue mich immer schwer damit zu sagen, ich glaube an Gott, weil ich glaube nicht an Gott, sondern ich weiß um seine Existenz, weil ich erlebe ihn ja jeden Tag und ich habe jeden Tag mit ihm zu tun. Ich kann ihn gar nicht wegdenken. Ich bete auch nicht und schließe mein Gebet mit Amen ab, weil mein ganzes Leben ist irgendwie ein Gebet. Mhm. Deswegen ist Gott für mich oder Jesus für mich ein Teil meines Lebens, ohne dass ich mir gar nicht vorstellen könnte zu leben. Deswegen stellt sich mir diese Frage auch nicht. Ich bin Christ und das ist auch gut so, das ist so ein Satz. Aber ich glaube, ohne das in mir wäre ich nicht in der Lage, das zu tun, was ich tue.
Und treibt dich dazu an, dafür zu sorgen, dass aus Kindern Könige werden oder Königskinder?
Treibt mich bestimmt an, weil Gott sieht uns ja alle mit den Augen der Liebe und er sieht uns ja auch alle als Prinzen und Könige. Und wenn man das so vermitteln kann, ich kann den Kindern nicht sagen, du musst an Gott glauben. Dann zeigen sie mir den Mittelfinger und sagen, das muss ich. Aber wenn ich sage, es gibt jemand, der an dich glaubt, dann ist es ihre Perspektive und ihre Wahrheit und das verstehen sie.
Was steht eigentlich vor dir, Bernd? Du bist jetzt 60 geworden, bist über 60. Du hast die Alpen schon überquert. Du bist ein aktiver Mensch. So für den nächsten Lebensabschnitt, was ist deine Berufung 3.0 für den dritten Lebensabschnitt?
Also mein größter Wunsch war es immer und wird es auch immer bleiben, die Arche zu schließen und nicht neue zu eröffnen. Weil ich möchte den Kampf gegen Kinderarmut gewinnen. Was als nächstes vor mir steht, ist vielleicht nicht nur durch die Arche gesellschaftlich etwas zu verändern, sondern auch viel mehr in die Politik hineinzuwirken und versuchen auch auf Bundesebene auch die Politik mehr zu unterstützen, dass auch Leute, die aus der Praxis kommen, den Theoretikern etwas sagen können, was vielleicht in der Entscheidungsfindung hilft. Und vielleicht möchte ich auch mehr in diesen Prozess ran, dass wir unsere eigenen Kinder zu Erziehern und Erzieherinnen in der Arche machen, dass wir schon sehr frühzeitig erkennen in der 9., 10. Klasse, in dieses Kind werden wir jetzt auch mehr investieren, damit es denn, wenn es aus der Schule kommt, seine Ausbildung in der Arche machen kann. Weil wir sehen ja die Potenziale unserer Kinder. Wir haben ja massenweise davon und trotzdem fehlen uns die Fachkräfte. Also erziehen wir unsere eigenen Fachkräfte.
Es braucht Menschen, die Potenziale in anderen sehen und sie fördern. Das genau. Ist so gut, dass du diesen Blick hast, Bernd. Zum Schluss unseres Gesprächs, drei Satzanfänge, die ich dich bitte zu vollenden. Und der erste wäre, der knüpft direkt daran an, die Verbrechen an unseren Kindern enden erst dann, wenn wir
die Kinder in die Mitte der Gesellschaft stellen.
Was mir trotz allem Hoffnung macht, ist,
dass jedes Kind Liebe verdient und wir daran arbeiten, dass jeder Mensch erkennt, was er Kindern geben kann.
Und der dritte Satz, das Wichtigste, was wir einem Kind geben können,
ist Liebe und Beziehung und unser Herz.
Das habe ich eigentlich erwartet, dass du genau das sagst. Danke dafür und für so vieles, für deine offenen Einblicke in die Welt, in deine Welt, aber es ist unsere Welt. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir Gottes Segen und viel Dynamik für all das, was vor dir liegt und für die Arche. Du bist ein Hoffnungsmensch.
Vielen Dank, Gottes Segen.
Danke. Ja, und das, ihr Lieben, das wünsche ich euch auch, dass ihr immer ein Stück Himmel im Herzen habt. Eine Hoffnung, die euch trägt. Und wenn ihr mögt, dann klickt mal rein auf hoffnungsmensch.de. Da findet ihr mehr Inspiration, andere Gäste, Geschichten, die Mut machen und den Hoffnungshorizont eröffnen. In diesem Sinne, Gottes Segen euch und viel Freude beim Weltverändern.